Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, nach einem schönen Urlaub sind wir wieder in Wien angekommen und nehmen auch am Leben dieser Stadt teil. Gestern in der U1, da kommt dieser Junge mit dem verkrüppelten Fuß durch den langen Gang des modernen Zuges und streckt den Passagieren ohne Worte einen Pappbecher hin, mit der Erwartung, dass dort Geld eingeworfen wird. Kaum war ich aus der U1 ausgestiegen, ging am Praterstern den Gang zur S-Bahn. Da hörte man von Weitem die Worte, alles Gute. Am Boden saß ein Bettler, seine verkrüppelten Beine weit von sich gestreckt und sah jeden Vorbeigehenden erwartungsvoll an und bat auch um Geld. Ihr kennt diese Szenen, wir erleben sie täglich, auch heute Morgen in der U-Bahn ähnliche Szenen. Die Bettler und die Lahmen von heute nehmen auch immer noch, wie vor 2000 Jahren, am öffentlichen Leben teil. Heute sitzen sie an den Pforten der Kirchen, an manchen Pforten dürfen sie das nicht, sitzen in den U-Bahnen oder humpeln durch die Bahn oder sind in den Gängen der U-Bahn-Stationen anzutreffen, sitzen auf den Stiegen, singen, das erlebt er ja auch, und bitten um Geld. Die Erwartungshaltung, die damit zum Ausdruck kommt, hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert. Bitte um Almosen. Almosen für mich. Und die Gefühle der Vorübergehenden, wie auch meine Gefühle, haben sich auch nicht geändert. Seit Jahrtausenden sind sie die gleichen. Einerseits Mitleid und Erbarmen, andererseits Angst, Distanzierung, vielleicht sogar Abscheu, Ablehnung. Und fast täglich geschieht es, dass in dieser großen Stadt sich solche Wege kreuzen und auch Erwartungen sich begegnen. In Jerusalem vor 2000 Jahren war das nicht viel anders. Die einen kommen zum Beten und die anderen kommen zum Betteln. Beter und Bettler begegnen sich am Tempel. Sie haben ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Ort, um das zu tun, was sie im Moment für dringend nötig und erforderlich halten. In diesem Fall war es die schöne Pforte am Tempel. Beter und Bettler begegnen sich. Allerdings haben sie unterschiedliche Absichten und Erwartungen. Da stellt sich die Frage, welche Absichten sind lauter? Sollte man nicht zum Tempel gehen, um zu beten, statt zu betteln? Oder welche Erwartungen werden erfüllt? Werde ich heute das zum Leben bekommen, was ich brauche, weil mich Leute dorthin getragen haben, genau zu diesem Zweck? Schauen wir uns die Personen mal an. Nehmen wir sie näher in den Blick. Einmal Petrus und Johannes, dieses Zweierteam. Jünger Jesu sind nach der Auferstehung unterwegs. Himmelfahrt hat stattgefunden, Pfingsten auch. Gerade haben sie erlebt, wie die erste christliche Gemeinde in Jerusalem entstand zu Pfingsten. Und sie folgten, wie es heißt, der Lehre der Apostel, lebten in Gemeinschaft, pflegten das Brotbrechen, auch diese Gemeinschaft, und beteten. Und nahmen auch am Leben im Tempel teil. Denn es gab an dieser Stelle keinen echten Bruch mit der Tradition. Der Kontakt zu den jüdischen Wurzeln reißt nicht ab. Und wir haben unter anderem auch hier bei uns immer diesen Leuchter stehen, der uns auch auf unsere Wurzeln hinweist. Man muss Traditionen kennen, auch wenn sie sich im Laufe der Zeit ändern, aber man darf auch Traditionen pflegen. Genau das tun Petrus und Johannes an diesem Nachmittag. Sie wollen zum Gebet in den Tempel. Es gab bestimmte Gebetszeiten, wo man miteinander im Tempel betete. Die 9. Stunde, 3 Uhr nachmittags. Der Tempel ein Ort, um Gott ganz nahe zu sein, Gott zu begegnen, wohin man sich bewusst aufmacht. Wo man Gott miteinander lobt, mit anderen, wo man auch auf das Reden Gottes hört. Wie viel ist auch im Tempel an Reden Gottes passiert, wenn man die Bibel liest. Wo man Gott auch bittet um Dinge und sich beschenken lässt. Wo man auch anderen Menschen begegnet und Glauben teilt. Ein wichtiger Ort, wenn man erst mal drinnen ist. Und in Bezug auf Gott kommen Petrus und Johannes ja auch als Almosenempfänger dorthin in den Tempel. Sie kommen als Bittsteller und sind Almosenempfänger. Aber in anderer Weise als der namenlose Bettler. Ein Leben lang gelähmt, von Mutterleib an. Für mich kaum vorstellbar. Auf andere angewiesen, die ihn da täglich hintragen, deren Job das ist, die dann aber ganz schnell aus der Szene verschwinden. Sie werden auch im Bibeltext nur angedeutet. Für den gelähmten Bettler ist dieser Tempel ein Ort, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und dort wird das Leben bestritten, am Tempel. Und ein Ort, der ganz klar mit Erwartung verbunden ist. Jeder, der diesen Bettler kennt, und scheinbar kennen ihn viele, weil das am Ende des gelesenen Textes auch erwähnt wird, jeder, der ihn kennt, ist mit den Erwartungen dieses Bettlers auch vertraut. Almosen, Geld zum Überleben. Und der Bettler sitzt, so würde man es heute sagen, an einer Pole Position, ohne sich fortzubewegen. Er sitzt an einem idealen Platz, an der schönen Pforte, das einzige Tor im Tempel, das mit korinthischem Kupfer wundervoll verziert war und alles andere in den Schatten stellte. Selbst die anderen Pforten, die mit Silber und Gold verziert waren. Diese Pforte war einzigartig. Und nun kommen sie zum Beten zum Tempel, die Beter, und begegnen diesem Bettler. Und der Anblick dieses gelähmten Bettlers stellt jedem bestimmte Fragen. Das ist die Frage nach der guten Tat. Was tust du heute für mich? Oder kann man diesen armen Menschen dort unversorgt lassen? Wie kann ich überhaupt in das Heiligtum gehen, in den Tempel und richtig beten, wenn ich an dem vorbeihusche? Da ist die Frage an das schlechte Gewissen. Das kann man ja durch Almosen in ein gutes Gewissen zumindest zeitweilig beruhigen. Immerhin hat Gott ja auch Interesse an den Armen und Kranken, auch wenn Krüppel und Menschen wie dieser Bettler Zutrittsverbot im Tempel haben. Sie dürfen nicht weiter als bis vor die Tür. Aber Almosen machen vielleicht etwas gut, was sonst nicht gut ist. Und wie hoch ist eigentlich dein Beitrag, wenn du jetzt in diesen Tempel hineingehst? Tägliches Beten und tägliches Betteln treffen aufeinander. Und das an der schönen Pforte aus korinthischem Kupfer. Die Beter treten ein in den Tempel, aber die Bettler bleiben draußen vor der Tür. Aber selten kommt man sich so nahe an diesem Nadelöhr. Ein Nadelöhr voller Erwartungen an Gott und Menschen und voller Bitten an Gott und Menschen. Wie können Christen mit diesen Situationen umgehen, die uns ja heute noch durchaus begegnen? Was tun Petrus und Johannes in einer solchen Situation? Mir fällt auf, sie tun kein Wunder im Vorübergehen. Sie tun nicht mal eben ein Wunder im Vorübergehen. Auch wenn sich Wort und Werk Jesu ja in den Jüngern, in den Aposteln fortsetzt, bis heute. Aber kein Wunder im Vorübergehen, um dieses Problem eben zu lösen und sich diesen Anblick zu ersparen. Aber Petrus und Johannes lassen sich aufhalten. Sie unterbrechen ihren Weg, ohne ihr Ziel aus den Augen zu verlieren. Ohne den Vorsatz, den Tempel zu betreten und dort zu beten, aufzugeben. Denn auch ein Bettler ist kein Entschuldigungsgrund, heute nicht in den Tempel zu gehen. Aber sie lassen sich aufhalten. Und Petrus und Johannes werden konfrontiert. Der Mann am Boden, nicht auf Augenhöhe, auf der Schwelle, bittet ja um Almosen. Unübersehbar, unüberhörbar. Und Petrus und Johannes blicken nicht über ihn hinweg und sehen auch nicht an ihm vorbei. Was tun wir eigentlich, wenn jemand uns offensiv anbittelt? Ich erlebe das ja immer wieder. Ich erlebe es, wenn ich hier im Gemeindebüro bin und die Klingel geht und jemand unten steht und sagt, Herr Pfarrer, ich brauche Geld. Das passiert regelmäßig. Ich gehe dann hinunter, um mit demjenigen zu sprechen und höre die dollsten Geschichten, tolle Lebensgeschichten, ob sie stimmen oder nicht. Wie löse ich das Ganze? Ich mache es dann so, dass ich mit dem Menschen einkaufen gehe, auf meine Rechnung, und wir beim Supermarkt in der Nähe für 2 Tage Lebensmittel einkaufen. Andererseits, wenn jemand aggressiv bettelt, sieht man den Menschen besser nicht an. Man schaut dem am besten nicht in die Augen. Denn was passiert, wenn man jemandem in die Augen schaut? Wir begegnen auf einmal diesem Blick. Wir begegnen auch den Hoffnungen, den Erwartungen und werden dann auch gefangen von diesem Blick, der uns berührt und auch rührt. Wer sich einmal auf diesen Blick einlässt, den lässt dieser Blick auch nicht mehr los. Er ist quasi gezwungen, etwas zu geben. Eine echte Konfrontation. Und Petrus und Johannes lassen sich sogar konfrontieren und konfrontieren ihrerseits. Petrus und Johannes blicken den lahmen Bettler und alle seine Erwartungen an. Auch die Bitten um Almosen. Ein Blickkontakt, den es auszuhalten gilt und dem man nicht einfach ausweichen kann. Und der Bettler hat ja mit seiner ganzen Person und seinem ganzen Verhalten nur eine Botschaft. Sieh mich an. Und dann die Erwartungen, die dahinter stehen. Versorge mich. Gib dein Almosen, bevor du betest. Interessant ist, wie Petrus diese Botschaft, sieh mich an, umkehrt. Indem er den Bettler auffordert, sieh uns an. Sieh uns an. Schau auf unsere ganze Person, achte auf unser ganzes Verhalten, verstehe das, was jetzt passieren wird, als eine Botschaft an dich. Und der Bettler lässt sich auf diese Kommunikation ein. Petrus und Johannes haben sich ihm zugewandt und nun wendet er sich ihnen zu, mit all seinen Erwartungen, den Erwartungen, etwas von ihnen zu bekommen. Manche Bettler würden jetzt vielleicht kleine Kunststückchen machen. Oder eine Kleinigkeit anbieten, um etwas zu bekommen. So im Tausch gegen das Almosen. Und auch dieser Bettler tut, was die potenziellen Geber erwarten. In der Hoffnung, dafür etwas zu bekommen. Er sieht sie nämlich ganz fest an. Doch Petrus enttäuscht die Erwartungen. Silber und Gold habe ich nicht. Falsche Tür. Die anderen Türen haben Silber und Gold. Dieser hat nur korinthisches Kupfer. Da ist der Bettler wohl an den Falschen geraten. Vielleicht hätte er sich an einen der anderen neuen Pforten setzen müssen, wo Silber und Gold sichtbar sind und den edlen Spender auch daran erinnern, was er zu geben hat. Nun sitzt er hier in der schönen Pforte aus korinthischem Kupfer und bekommt noch nicht mal Kupfermünzen. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir, sagt Petrus. Aber was kann einer ohne Silber und Gold schon haben? Was kann der schon geben? Ich denke, dass Petrus und Johannes hier etwas sehr Seltenes haben. Auch in der heutigen Zeit selten. Sie haben Zeit und sie haben Zuwendung. Sie haben eine Hand frei zur Begleitung und zur Hilfe, wie sich dann noch zeigen wird. Damit können sie zumindest das Menschenmögliche tun, was jetzt möglich ist. Was ich habe, das gebe ich dir. Soweit es an mir liegt und du bereit bist, das von mir, von Mensch zu Mensch zu empfangen. Darüber hinaus wird noch etwas deutlich, dass Petrus und Johannes den Mut haben, das Unmögliche zu glauben. Einerseits das Menschenmögliche zu tun, aber das Unmögliche zu glauben. Denn Lähmung soll in dieser Geschichte nicht das letzte Wort haben. Und dann kommt dieser starke Satz, im Namen Jesu Christi von Nazareth sage ich dir, steh auf und geh umher. Wie mag der das gehört haben, der vom ersten Tag seines Lebens an weder aufstehen noch umhergehen konnte, der seinen täglichen Rhythmus und seinen festen Ort dort hatte, an dieser Pforte. Im Namen Jesu Christi steh auf und geh umher. Mit diesem Satz und mit diesem Jesus Christus steht und fällt alles im Leben eines Christen. Deswegen kann Petrus das auch so sagen. Im Namen Jesu Christi von Nazareth können Zeichen und Wunder geschehen und Lähmung soll nicht das letzte Wort haben. Und was geschieht jetzt mit dem Bettler? Immerhin wird seine Erwartung ja nicht erfüllt. Es gibt kein Almosen, es gibt kein Silber, kein Gold, keine Kupfermünzen. Wie soll der den nächsten Tag bestreiten, wenn er das nicht bekommt? Stattdessen ein Wunder. Stattdessen ein Wunder. Und auf einmal die mögliche Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und Dinge ganz neu zu ordnen. Etwas, was das Leben total verändert, die täglichen Gewohnheiten auf den Kopf stellt und Erwartungen auch komplett in Frage stellt. Ich habe ein Zitat gefunden von Wolfgang Gern. Er ist Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks in Hessen-Nassau, Pfarrer. Er sagt Folgendes. Unsere rationale Skepsis mag Wunder nicht. Wir rechnen mit allem, eben mit Silber und Gold, aber mit Wundern rechnen wir nicht. Die haben dort eine Chance, wo wir uns liebevoll und mutig einmischen. Deswegen berührt mich, so schreibt er, diese Geschichte der Inklusion. Das ist ein Begriff, der im Moment sehr aktuell ist, im Umgang mit Behinderung. schreibt weiter, da steht einer auf, der gelähmt war, auch weil zwei ihm Mut machen. Im Namen Jesu glauben wir eben nicht an Lähmung, sondern an Wunder, schreibt er. Und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es Veränderung zum Besseren gibt. Das Menschenmögliche können wir beitragen. Das Menschenmögliche, was Petrus und Johannes im Vertrauen auf ihren Herrn Jesus Christus tun. Petrus sagt nicht nur im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher, sondern er ergreift den gelähmten Bettler mit der rechten Hand und richtet ihn auf. Also nicht nur Worte, die Wunder wirken, nicht nur fromme Worte und gute Wünsche, sondern die zupackende Tat spielt hier auch eine Rolle. Er wird nicht sich selbst überlassen, sondern hat eine Hand, die ihn hält und trägt und aufrichtet. Das setzt sich hinterher fort, als dann alle im Tempel zusammenkommen und dieser Bettler, der ehemalige Bettler, an Petrus und Johannes festhält. Da entsteht Verbindung zwischen Menschen. Es ist dahin, dass wir uns heute per Handschlag begrüßen, um Verbindung herzustellen und das eben nicht vermeiden. Da werden Hände und Blick für den anderen frei, wie wir es vorhin gesungen haben. Da wird also ein Mensch aufgerichtet im Namen Jesu Christi durch Wort und Tat. Einmal wirkt das Wort. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und die Tat gehört dazu. Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Interessant ist das Wort im griechischen Urtext, was an der Stelle steht für das Aufrichten. Da steht das Wort für Auferstehung. Da steht einer auf zu einem neuen Leben. Da steht einer auf von den Toten, von der Beziehungslosigkeit zwischen Menschen, auch möglicherweise zwischen Mensch und Gott, zu einem neuen Leben. Da geschieht Auferstehung direkt an der Pforte des Tempels. Hier steht jemand im Namen Jesu auf, auch durch die tätige Hand eines Jüngers. Die Folgen, das ist ja irregerecht, eine wahre Explosion der Freude, die dann eintritt. Füße und Knöchel werden fest in diesem Moment. Er springt auf, kann gehen und stehen. Er geht mit ihnen in den Tempel, er läuft und springt umher, er lobt Gott. Der Text überschlägt sich förmlich von dem, was hier passiert. Und sie loben Gott. Das ist das Ziel dieser Geschichte. Aber wie kann es denn in der Gemeinde von heute dazu kommen, dass Lähmung nicht das letzte Wort hat? Diese biblische Geschichte ist auch eine Anfrage an unsere Erwartungshaltung. Welche Erwartung kommen wir hierher? Vielleicht mit der Frage, was habt ihr mir zu bieten, die ihr hier ein- und ausgeht, in diesem Haus? Was habt ihr mir zu bieten? Und dann geschieht die Korrektur dieser Erwartungshaltung. Silber und Gold, Befriedigung aller Bedürfnisse gibt es hier nicht. Gab es damals am Tempel auch nicht. Aber was es gibt, ist eine neue Perspektive. Was ich habe, was wir haben, das geben wir. Aufmerksamkeit, Zeit, Begegnung. Das, was uns Menschen möglich macht und Menschen möglich ist. Und Worte des Glaubens und der Kraft, die begegnen uns hier auch. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, raff dich auf. Bleib nicht an der Schwelle hier irgendwo sitzen. Sei mittendrin statt nur dabei und nimm Kontakt auf. Ergreif die Hand. Und dann ist sie auch da, auch bei uns in der Gemeinde. Ich glaube, wir haben echte Chancen, das zu leben miteinander. Mit der helfenden Hand und der zupackenden Tat will dich bei deiner rechten Hand fassen, damit du zum neuen Leben aufstehst. Weil Jesus dein Leben verändert und weil wir an Jesu Stelle unsere Hand reichen. Und noch etwas. Ich hatte vorhin von Inklusion gesprochen. Ich denke, das ist wichtig auch für die Zukunft dieser Gemeinde. Wie kann es in der Gemeinde von heute dazu kommen, dass Lähmung nicht das letzte Wort hat? Ich glaube, wir sind vor enorme Herausforderungen gestellt. Stichwort Inklusion. Menschen mit Behinderungen sollen auch in unserer Gemeinde mittendrin sein, statt nur dabei. Sie sollen teilhaben am Leben der Gemeinde, teilhaben am Leben der Gesellschaft. Wir als Christen, als Gemeinden sind Türöffner, auch in die Gesellschaft, was Behinderte betrifft. Mir fällt auf, dass es im öffentlichen Leben immer weniger Behinderte gibt, die zu sehen sind. Und immer weniger behinderte Kinder, die zu sehen sind. Und gleichzeitig halten wir fest an unserem perfekten Leben und rechnen nicht damit, dass wir selbst mal behindert sein könnten. Ich glaube, es braucht Veränderung auch im Denken unserer Gesellschaft und in den Werten, wo Haltungen bewegt werden müssen und verändert werden können, wo man Vorurteile, Ängste, Barrieren überwindet. Es gibt viel zu tun, Barrieren in den Köpfen und Herzen zu überwinden. Inklusion, dieser Begriff, ist mehr als ein Begriff. Da beginnt etwas in der Gemeinde, vor der eigenen Haustür, in der Nachbarschaft, vor Ort, indem man nicht Konzepte entwickelt, das ist sicher auch wichtig, sondern mit Wort und Tat diese Inklusion lebt. Wir sagen, es gibt Menschen mit Behinderung unter uns. Und vielleicht bin ich eines Tages selber einer von ihnen. Und da möchte ich Platz haben, Lebensraum, mit Gott und mit den Menschen. Ich glaube, dass das eines Tages ein Markenzeichen für christliche Gemeinden sein wird, wenn es jetzt nicht schon eins ist. Und dann das Ziel des Ganzen. Und damit möchte ich schließen. Was geschieht hier am Ende? Was ist das Ziel dieser Geschichte? Es ist eine Wundergeschichte, die demonstriert, dass die Wunder Jesu weiterwirken anhand seiner Jünger und der Machtworte im Namen Jesu auch. Das Ganze läuft aber auf Lob Gottes und Gemeinschaft miteinander hinaus. Lob Gottes ist gemeinsames Lob, weil wir Mut haben, Unmögliches zu glauben und Menschenmögliches zu tun. Im Namen Jesu glauben wir ja nicht an Lähmung, sondern an Wunder. Und wir geben auch die Hoffnung nicht auf, dass es Veränderung zum Besseren gibt. Ich denke, da können wir eine Menge lernen, um miteinander das Lob Gottes zu leben und Gott zu feiern. Amen.